schon etwas Besonderes, was man einfach so erlebt in der Anbetungszeit, wenn man spürt, der Heilige Geist wirkt. Es wird einem auf einmal ganz wohlig, ganz warm. Es hat aber nicht nur irgendwie, spricht es die Emotionen, die Gefühle an, sondern es berührt etwas in mir. Und auch wenn ich noch nicht diesen Bezug zu Jesus Christus habe, dass ich Jesus nachfolge, dass ich erlebt habe, dass Jesus mir ein neues Leben geschenkt hat, mich erneuert hat, kann ich spüren, dass da etwas Besonderes ist. Etwas, was man nirgendwo herkennt. Gibt es ein Lied, was einen unwahrscheinlich emotionell, gefühlsmäßig anspricht, aber es ist doch was anderes. Es gibt eine ganz wohlige Atmosphäre, man ist irgendwo in einer ganz tollen Stimmung, entspannt, ist in einer Umgebung, die einen sehr anspricht, man fühlt sich wohl, man ist entspannt. Doch es ist etwas ganz anderes und man spürt da, was ein Loch in mir ausfüllt, eine Leere ausfüllt und ganz schlimme, zerstörerische, negative Gedanken, die mich begleiten, die mich vielleicht bedrücken wollen, gehen weg, schmelzen dahin. Alles schmilzt irgendwie dahin, so kam es eben auch in diesem englischen Lied zum Ausdruck, wenn ich vor den Füßen Jesu sitze, wenn ich in Jesu Gegenwart bin. Genauso wie damals ich es in den Evangelien lesen kann, Menschen, die an Jesus dran waren, die mit Jesus Berührung hatten, diese eine Frau, die so schwer krank war, Jesus berührt und sie spürt, da fließt eine Kraft in ihr Leben hinein und sie ist geheilt. Sie ist geheilt, sie hat Kontakt, Berührung mit dem Erlöser und das können wir einfach spüren und erfahren. Es ist wichtig, dass wir ihm Raum geben und dass wir das behalten, Wenn der Heilige Geist einfach Gedanken gibt, Bilder, Impulse und durch Menschen zu uns spricht, durch diese sogenannten prophetischen Worte, dann ist wichtig, wenn ich merke, das spricht mich an, ist für mich, dass du das bewahrst, dass du das festhältst. Und im Anschluss ist Gottesdienst, das ist auch Möglichkeit, dafür beten zu lassen und einfach Gottes Geist weiter fließen zu lassen. Und es hat sehr stark auch mit dem zu tun, was ich heute ansprechen möchte, diese neue Schöpfung, diese neue Kreatur, die wir durch Jesus Christus sind. Es ist etwas Neues entstanden und erst durch diese neue Schöpfung kann ich auch verstehen, was Jesus in meinem Leben wirkt, wie das ist, wenn er mich berührt und anspricht und was er auch in mein Leben hineinspricht und in meinem Leben wirken will, so wie wir es ja heute schon durch verschiedene Worte gehört haben. Es gibt ein Wort im Korintherbrief, glaube ich, auch eines der stärksten, wichtigsten Stellen der Bibel und wir lesen das im 2. Korinther 5, Vers 17. Hier einmal nach verschiedenen Bibelübersetzungen. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden oder wie es manchmal auch heißt, alles ist neu geworden. Hier auch im Schlachter-Übersetzung, darunter der zweite Vers, es ist alles neu geworden. Und ich werde mit Schmunzeln daran erinnert, als wir als Jugendliche in unserer Gemeinde damals uns trafen in einem Haus von gläubigen Leuten. Und es war ja eben kein Zufall, du hattest eine bestimmte Absicht, dass genau dieser Bibelvers so in Holz gebrannt in einer großen Tafel da an der Wand hing. Und wir waren so Jugendliche und es waren einige dabei, die waren eben nicht aus der Gemeinde, die kannten das Ganze mit Jesus noch nicht und den Glauben an Jesus. Und einer guckte sich so das an und fragte dann so, was heißt das denn, 5,17? Er dachte wahrscheinlich irgendwo an Mathe. Und einer unserer kernigen Leute, also ziemlich kerniger Typ, der meinte so ziemlich unwirsch, ey, das heißt Kapitel 5, Vers 17, du Fred. Ich dachte, du meine Güte, der arme Kerl, woher sollte er es auch wissen, dass es in der Bibel so benannt wird? Kapitel 5, Vers 17, muss ich mal dran denken. Aber bezeichnend, dass diese Familie eben genau diesen Vers, diese Bibelaussage, groß plakatiert zu werden, ist jemand in Christus eine neue Kreatur. Naja, und in dieser einen Aussage hier bei Schlachter stolpern wir darüber, da heißt es ist alles neu geworden. Hä? Ist wirklich alles neu geworden? Also wenn ich so an manche meiner Gedanken, Empfindungen denke, vielleicht von heute Morgen, von gestern, dann erschrecke ich innerlich und denke, ist doch nicht alles neu geworden. Also weiß ich ja nicht, ne, ob du so Jesus-like reagiert hast, ob du wirklich so, wie das im Sinne von unserem Herrn Jesus Christus ist, gedacht hast und reagiert hast. Ist da echt alles bei mir neu? Und da sind doch auch Nöte und Probleme und Versagen und alles da, kann doch irgendwie nicht stimmen. Und hier in der neuen evangelistischen Übersetzung, da finde ich, ist es wieder gut übersetzt, auf den Punkt gebracht. Wie das die Bibel auch aussagt, auch von der Grundsprache im Neuen Testament ist ja Griechisch, da ist es schon genauso auch ausgedrückt, wie Gott uns das auch sagen will. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Das ist eine Verbindung. Und was früher war, das drückt es sehr gut aus. In der Verbindung zu Jesus ist etwas Neues entstanden, wir sind eine neue Schöpfung. Und was früher war im Leben ohne Jesus, ist Vergangenheit. Ist nicht mehr, ist was Neues da, ist doch klar. Und es ist nicht alles neu geworden, aber etwas Neues ist entstanden. Und die Frage ist, was ist neu geworden? Diesen drei Fragen wird das einmal auch deutlich. Was bedeutet es denn, in Christus zu sein? Was macht diese neue Schöpfung aus? Und ist eben wirklich alles neu geworden? Ich möchte dabei einfach mal eine Persönlichkeit zu Wort kommen lassen, der das sehr gut ausgedrückt erklärt hat, was das eigentlich genau bedeutet, eine neue Schöpfung in Jesus zu sein, durch Gott zu sein. Und diese Persönlichkeit ist Albert Schweitzer, wirklich jemand, wie sagte mal, ein wirklich gelehrter Pastor, sagte einmal etwas sehr Wichtiges, werde ich nie vergessen. In der Bibel steht, dass man sich das Beispiel von anderen Gläubigen anschauen soll. Das machen wir ja auch in der Bibel. Wir gucken uns diese ganzen Vorbilder an, diese ganzen Cracks, Glaubenscracks. Und die haben ja ihr Ziel erreicht. Frauen und Männer Gottes haben ihr Ziel erreicht. Und er sagte auch, wenn du dir Vorbilder nimmst, und so sagt die Bibel das auch im Hebräerbrief, im Neuen Testament drückt sie das so aus, dann ist das oft gut, wenn du dir Frauen und Männer nimmst, die Jesus gefolgt sind und die ihr Ziel erreicht haben, die in der Ewigkeit sind. Denn die haben ja ihr Ziel erreicht. Sie sind treu an Jesus dran geblieben und die solltest du dir als Vorbild nehmen. Und so ein Vorbild ist eben auch Albert Schweitzer, der nicht nur sich unwahrscheinlich intensiv, vielseitig begabt war, mit vielen beschäftigt hat, sondern auch vieles für Menschen gemacht hat. In Afrika über Jahrzehnte. Gute Werke, soziale Werke, da ist jemand, in ihm ist Christus sichtbar gewesen. Durch ihn ist Christus spürbar, erlebbar geworden. Und er hat das eben auch erklärt und ich möchte ihn hier mal zu Wort kommen lassen. Er sagt, so heißt es, wir sind eine neue Schöpfung, dass für Paulus des Christen Hoffnung und tägliches Leben eine speziellere und gewisse Ausrichtung besitzt, nämlich dieses neue Leben in Christus. Und so heißt es, erlöst sind wir, die Gläubigen, dadurch, dass sie in der Gemeinschaft mit Christus durch ein geheimnisvolles Sterben und Auferstehen mit ihm schon in der natürlichen Weltzeit in den überirdischen Zustand eingehen, in dem sie im Reich Gottes sein werden. Durch Christum werden wir in dieser Welt enthoben und in die Seinsweise des Reiches Gottes versetzt, obwohl dieses noch nicht erschienen ist. Was heißt das? Das heißt, wir sind in Gottes Reich hineingeboren. Auf der anderen Seite, im Vaterunser beten wir das ja auch, Gottes Reich soll noch kommen. Es ist etwas Neues passiert, wir sind gestorben. Hä? Eigentlich sehen wir doch hier alle noch ziemlich lebendig aus, oder? Aber etwas, was vorher war, im Leben ohne Christus, ist tot, ist gestorben, ist in den Tod gegeben. Und wir sind zu einem neuen Leben durch Jesus Christus auferstanden, so heißt es hier. Das wird in der Taufe deutlich. Deswegen ist die Taufe ja auch so entscheidend, wenn jemand glaubt und dann getauft wird. Denn die Taufe ist ein Bild dafür, dass wir also mit unserem alten Leben ohne Jesus gestorben sind, wie beerdigt, begraben werden, wenn wir ins Wasser untergetaucht werden. Und wir kommen ja wieder hoch, hoffentlich. Ich habe von gewissen Baptistengemeinden in Amerika gehört, die halten die Leute so lange unten, bis sie blau anlaufen, um ihnen so richtig zu verdeutlichen, wir sind doch im alten Leben mit Jesus gestorben. Das machen wir aber nicht, glaube ich. Ne? Nee, so taufen wir hier nicht. Und du stehst wieder auf und du bist wieder auferstanden zu einem neuen Leben. Da ist etwas Neues entstanden. Und so ist es ja auch. Nicht immer überall so sichtbar, wie bei Menschen, die eine Drogenkarriere haben. Und ab dem Punkt, wo sie sich für Jesus entscheiden, ihm nachfolgen, ihnen auf einmal deutlich wird und aufleuchtet, ich brauche das nicht mehr. Kürzlich wieder gehört, die Woche einen Lebensbericht, und ich kenne es ja auch von meinem eigenen leiblichen Bruder und Glaubensbruder, dass in dem Punkt, wo diese Menschen Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben, genau, jetzt erinnere ich mich, wie Andrea Hammer erzählt, auch von jemandem, der im Gefängnis war, und der also wirklich sowas vom Saulus zum Paulus, diese Transformation durchgemacht hat, der drogenabhängig war, der Schwerstkrimineller war, der viele, viele Jahre verknackt wurde. Also der muss schon einiges auf dem Kerbholz haben. Und wie der im Gefängnis, weil er diese Prägung hatte durch seine Eltern, durch sein Elternhaus vor seiner kriminellen Karriere, im Gefängnis Jesus erfahren hat, Jesus erlebt hat und eine 180-Grad-Wendung erlebt hat. Das heißt, wenn du ihn siehst, kannst du es gar nicht vorstellen, was er da alles in seinem Leben vorher angerichtet hat. Und das ist diese Erneuerung, da ist etwas neu geworden, eine regelrechte Auferstehung. Und das, was vorher war, gilt nicht mehr, ist weg, ist ausgelöscht. Jeder von uns, der schon einmal eine wichtige Arbeit im Computer hatte und das Ding bricht zusammen und alles ist futsch, alles ist weg, Festplatte gelöscht, alles futsch, ist mir auch schon mal passiert mit einer Abschlussarbeit. Ich habe alles versucht, ich konnte es nicht wieder retten, ich konnte es nicht wieder herstellen. Genauso ist es, es ist bei Gott gelöscht, es ist nicht mehr da. Auch wenn andere es versuchen herauszukramen, es ist nicht mehr da. Und weiter heißt es, und es macht sich in drei großen Bereichen deutlich, wird das deutlich, was es heißt, ja, dass wir diese neue Schöpfung durch Christus sind. Zunächst einmal sind Christen, wir haben ja heute schon von dem Erlöser gehört, durch den Erlöser erlöst. Was ihre Erlösung anbelangt, schon so gut wie am Ziel. Ihnen, die ja in Christus sind, sind ihre Sünden durch Christus selbst vergeben. Sie sind vergeben. Sie teilen mit Tod, Begräbnis, Auferstehung und Himmelfahrt und leben gewissermaßen schon jetzt mit ihm im Himmelreich. Ja? Bild der Taufe. Wir sind also, auch wenn Gottes Reich in der Vollendung so noch nicht da ist und sich einen neuen Pass, einen neuen Ausweis haben, wir gehören zum Himmelreich Gottes. Und in Christus zu sein, heißt, dass Gott, wenn er uns anschaut, nicht unsere Sünden sieht. Er sieht Christus. Keine Lehre könnte uns hoffnungsvoller stimmen. In Kolosser 3, Vers 3, Neuen Testament, heißt es, wird dies noch einmal hervorgehoben, denn ihr seid gestorben, euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Letzte Woche hat mich einiges durchgerüttelt, was in unserer Gemeinde passiert ist. Wir hatten einen Mann, unsere Gemeinde, er freundete sich mit einer Frau an und kam zum Glauben, ließ sich taufen, kam regelmäßig in die Gemeinde und schließlich haben die beiden geheiratet. Und ich glaube, es ist jetzt 2, 3 Wochen später, heißt auf einmal, dieser Mann ist in der Intensivstation, wir beten für ihn, er sieht nicht gut aus. Und innerhalb weniger Tage kam die Nachricht von jemandem, der ihn ganz treu, toll begleitete dort im Krankenhaus und bei ihm war, heißt es, er ist friedlich eingeschlafen, er ist verstorben. Und wir sind immer noch berührt davon, das kann doch wohl nicht sein, gerade geheiratet und auf einmal schwer krank und ist verstorben. Noch gar nicht lange bei Jesus, noch gar nicht lange in die Gemeinde gekommen, sich mit dem Glauben befasst, du hast gespürt, du hast ihn erlebt, du hast gemerkt, etwas ist mit ihm passiert, da ist diese gleiche Schwingung, auch er hat Jesus erkannt, hat Jesus angenommen, heiratet, sind glücklich, sagen, wir haben ja eine Familie, ältere Tochter dabei und dann wird er in die Ewigkeit abberufen. Und gestern kommt die nächste Nachricht, auch ein Bruder, der aber schon eben sehr lange schwer krank war in unserer Gemeinde, auch er ist von Jesus abberufen worden. Das rüttelt einen schon durch, oder? Rüttelt einen schon durch. Letztlich die Nachricht aus unserem Verband, Ecclesia-Verband auch, Verbandsleiter geht im Ruhestand, macht einen richtig fitten Eindruck, jetzt starte ich mal richtig durch. Bin zwar in Rente, meinen Dienst als Pastor abgegeben, meinen Dienst als Verbandsleiter, jetzt drehe ich nochmal richtig auf in der Rente. Jetzt kann ich mal sehen, was er jetzt alles noch so da unternimmt. Ist eine Woche gerade im Ruhestand, Herzstillstand. Jesus ruft ihn in die Ewigkeit. An diesen Punkten merken wir, worauf kommt es wirklich an? Haben wir diese Gewissheit? Haben wir diese Hoffnung? Es liegt ja nicht in deiner und meiner Hand, wenn Jesus uns ruft. Verbringen wir ja eine lange Zeit auf der Erde, es ist eine kurze Zeit. Wenn Gottes Zeitpunkt Kairos gekommen ist, wo er uns ruft in die Ewigkeit, sind wir dann bereit? Wissen wir, ich habe dieses neue Leben, ich verlasse diese Welt, ich verlasse dieses Leben, ich verlasse diese Welt als Bürger der Bundesrepublik Deutschland, aber ich bin Bürger eines anderen Landes, einer anderen Region. Dann werde ich schauen, ihn werde ich sehen, ich werde in der Ewigkeit bei ihm sein. Dann bricht das Reich Gottes in seiner Vollendung für mich an. Aber es heißt hier auch, wenn Jesus uns anschaut, und das ist ja das, was wir oft denken, Jesus, wenn du wiederkommst oder wenn dieses Leben hier für mich endet, bin ich dann wirklich bereit? Da sind doch so oft noch Zweifel in meinem Leben und ich mache so viele Dinge verkehrt. Mein Ziel soll sein, Jesus, dass ich in dein Ebenbild verwandelt werde. Wie weit bin ich in diesem Prozess? Hat diese Transformation stattgefunden? Einige von uns, die auch schon länger gläubig sind, Jesus nachfolgen, haben auch schwer mit dieser Frage zu tun oder mit diesem Gedanken, dass sie keine Heilsgewissheit haben. Dass sie denken, sie haben irgendwo Jesus enttäuscht, sind Jesus ungehorsam gewesen. Da sind Probleme, Herausforderungen im Leben und sie denken, ja, das kommt, weil Jesus sich von mir abgewendet hat. Und dann ist es ganz wichtig zu wissen, nein, in erster Linie zählt nicht das, was ich für Jesus tue und zählt nicht mein Versagen, zählen auch nicht die Dinge, in denen ich schon 100 Mal in derselben Sache versagt habe, von Herzen, möchte ich es hier ändern, möchte ich es nicht, aber ich habe da so versagt, wie Paulus es auch, wo ich dachte, ich habe es abgelegt, ich will es nicht tun, ich muss es tun. Wer wird mich erlösen? Und er weiß die Antworten, die hat er dann ja auch parat. Jesus Christus, er ist der Erlöser, er erlöst mich davon. Und es ist entscheidend zu wissen und zu erkennen, und da brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Da müssen wir Gottes Wort verinnerlicht haben, dass ich weiß, ich habe diese Heilsgewissheit. Und Jesus, er sieht mich nicht mit meinen Versagen, er sieht mich nicht als Mensch mit meinen Fehlern, mit meinen Pleiten, Pech und Pannen, sondern er sieht Christus in mir. Wenn Christus in mir ist, sieht er Christus in mir und dadurch bin ich für ihn vollkommen. Und das ist der Grund, das ist das Geheimnis, wenn ich heute Nacht sterben müsste, wüsste ich, bin bei Jesus. Und wenn Jesus heute wiederkommt, wüsste ich, er nimmt mich mit, ich bin bei ihm. Weil er Christus in mir sieht. Und es ist eine Tragik, wie viele von uns oft als Christen genau an diesem Punkt festhängen. Und da ist so wenig Freude in unserem Leben, da ist so wenig Vollmacht, da ist so wenig Wirken des Heiligen Geistes, weil wir zu wenig verstanden haben, der Erlöser voller, intensiver wird unser Christsein sein, werden unsere Gemeinden sein, werden die Menschen um uns herum das ja auch erkennen, werden sehen, das will ich auch, das will ich auch. Natürlich haben wir Angst vor dem Tod, vor dem Sterben, vor Krankheiten, vor Krisen. Aber wir gehen doch anders damit um, weil wir wissen, mit Jesus kommen wir da raus, geht es weiter. Diese Glaubensgewissheit, die wir hoffentlich ausstrahlen. Der zweite Bereich ist eben in Christus zu sein, auch diese Gewissheit zu haben. Und das ist auch etwas, was uns oft aufreibt, was uns oft sehr stark behindert in unserem Leben, in unserem Glaubensleben, in unserem Alltag, dass wir zu wenig verstehen, wir sind eben zwischen diesen beiden Welten hin und her geworfen und wir wissen oft zu wenig, wo gehöre ich denn jetzt dazu, wo bin ich denn jetzt, was gilt, welche Welt gilt denn jetzt für mich? Beispiel, da kommt Krankheit in mein Leben und es ist der natürliche Bereich und das Erste, was ich doch mache, ist, dass ich im natürlichen Bereich arbeite und dass ich einen Arzt konsultiere und dass ich alles Mögliche versuche, unternehme und das ist ja auch alles richtig. Aber Ich denke oft an diese eine Aussage im Alten Testament, die heute noch genauso gilt. Wo da ein König war, ein Mann, der Gott folgte, der an Gott glaubte, gesagt hat, Gott, ich will dir gehorsam sein, ich will deinem Wort vertrauen. Aber Gott musste ihn tadeln, Gott musste ihn kritisieren, er musste ihn zurechtbringen, weil es heißt, er suchte Gott als seinen Arzt nicht auf. Er suchte Gott als seinen Arzt nicht auf. Er hatte vergessen, dass auch Gott sein Arzt ist und ihn heilen kann, übernatürlich. Weil andere, die das sehen, die denken, wir haben sie ja nicht alle. Wir sind ja irgendwie nicht richtig in der Welt, sind wir ja auch nicht. Ja, dass sie auf einmal von Wundern sprechen und dass wir sagen, wir beten und wir erwarten auch, dass Gott heilen kann. Und jemand sagte ihm auch so ein Vorbild, der zwar noch lebt, aber der mir dennoch ein großes Vorbild darin ist, der es auch in einem Buch beschrieben hat. Er hat gesagt, ich möchte lieber in der Erwartung, dass Jesus mich übernatürlich heilt, an einer Krankheit sterben, als diesen Gedanken aufzugeben, diese Hoffnung, diesen Glauben aufzugeben. Und ich habe gesagt, ja, das möchte ich auch, das möchte ich auch. Wenn es nun mal sein soll, dass ich durch eine Krankheit sterbe oder erkranke oder eine Krise mich überrollt, möchte ich trotzdem die Erwartung haben, dass Gott das abwenden kann, dass Gott es anders machen kann. Denn er kann es anders machen. Das ist nur ein Beispiel, wie wir immer wieder zwischen diesen beiden Welten, der natürlichen Welt, in der wir ja auch sind und leben, aber der übernatürlichen Welt Gottes, seinem Reich, durch den wir Zugang haben, hin und her geworfen sind. Und Jesus hat uns nicht gesagt, dass es einfach ist, diese Spannung auszuhalten. Jesus hat uns nicht gesagt, dass es so easy mal geht, das immer wieder zu erkennen. Umso mehr brauchen wir Gottes Reden. So wie heute hier in diesem Gottesdienst auch, wo Gott durch sein prophetisches Wort hineinspricht und auf einmal sagt, hey, guck mal dahin, da ist ein Gedanke, ein Sichtfeld, das möchte ich dir neu eröffnen. Guck doch mal in diese Möglichkeit und vielleicht ist das ja möglich. Und als drittes bedeutet es, man könnte sagen, dieser schöne alte Spruch, it's all grace, es ist alles Gnade. Drittens bedeutet es, in Christus zu sein, dass wir die Siegeszeichen der Gnade Gottes an uns sichtbar tragen und dass wir selbst solch ein Siegeszeichen sind. Wenn der himmlische Vater all dies für uns getan hat, uns erlöst hat, uns gewissermaßen bereits im Himmelreich einen Platz eingeräumt hat, bedeutet es auch, dass wir als Botschafter Christi leben sollen. Francis Fulkes drückt es folgendermaßen aus, was Gott nach dem Verständnis des Apostels Paulus mit seiner Gemeinde vorhat, reicht weit über sie selbst aus. Die Erlösung, die Erleuchtung, die Neuschöpfung des Einzelnen, die Einheit, Nachfolge, alles, ja selbst ihr Zeugnis gegenüber dieser Welt hinaus, über all das reicht Gottes Gnade hinaus. Die Gemeinde soll der ganzen Schöpfung ein Zeugnis ablegen von der Weisheit, Liebe, Gnade Gottes in Christus. Wenn wir merken, wir versagen, wenn wir merken, als Gemeinde bieten wir eigentlich nicht so das starke Bild, dass Menschen zu uns kommen und erlöst werden und denken, du meine Güte, die wollen erlöst sein, die wollen die Liebe Gottes haben. Über all dem ist Gottes Gnade da. Wenn ich merke, gegenüber meinem Umfeld, meiner Familie, meinen Kollegen, meinen Nachbarn, müsste ich eigentlich ein viel besseres Bild von Jesus darstellen, weil ich eben ein Mensch bin, voller Fehler und voller Schwächen. Aber Gottes Gnade es ausfüllt, Gottes Gnade es perfekt macht, Gottes Gnade es wegnimmt, Gottes Gnade vergibt und Gottes Gnade mich verändert. Und entscheidend ist, dass wir diese Gnade Gottes nach außen tragen. Wir als Christen sind nicht perfekt, aber wir sind erlöst. Und deswegen diese Punkte. Gott sieht Christus in uns, er sieht nicht unser Versagen, unsere Schuld, er sieht Christus in uns. Wir leben in diesen zwei Welten, in der natürlichen und übernatürlichen Welt Gottes. Und lass da Gnade Gottes hineinkommen. Lass uns da Gott fragen, wo soll und wie soll deine Gnade hier in meine Lebenssituation hineinwirken. Da ist eine Krankheitssituation, das ist ein starkes Versagen. Das sind Situationen, wo ich Jesus ungehorsam war. bin an dem Punkt stehen geblieben. Ich bin hängen geblieben. Ich habe mich nicht weiterentwickelt. Ich bin Jesus nicht weiter nachgefolgt und ich halte mich immer wieder damit auf. Lass Gottes Gnade da hineinkommen. Lass Gottes Gnade hineinkommen. Lass den Erlöser hineinkommen. Jesus sieht Christus in dir und lass seine Vergebung da hineinfließen. Lass uns gerade dafür jetzt auch beten, dass uns das einmal mehr deutlich wird. Und vielleicht, das ist noch ein wichtiger Punkt, vielleicht ist auch heute Morgen jemand hier, der sagt, ich weiß es immer noch nicht so richtig, ob ich Jesus in mir habe. Ja, ich glaube irgendwie an Jesus, ich glaube an das, was Jesus für mich getan hat, aber ich weiß noch nicht so richtig, ob ich dieses neue Leben durch Jesus Christus habe. Und es kann ja sein, dass du diese Erneuerung noch nicht erfahren und erlebt hast. Und du wunderst dich, dass so wenig in dir schwingt, wenn wir diese Lieder für Jesus singen, wenn wir zusammen beten, dass da irgendwas in dir nicht schwingt. Und dass du zu wenig weißt und diese Hoffnung auch nicht hast, ich bin durch Jesus erlöst. Wenn ich heute sterben würde, wüsste ich doch, dass ich bei Jesus bin. Das hast du nicht. Da möchte ich auch für dich beten und dir Mut machen, noch einmal ganz neu Christus anzusprechen, sagen, Jesus Christus, dass du mein Leben erneuern willst. Lass uns dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass wo wir zusammenkommen, um dich anzubeten, es reicht ein Schritt auf dich zuzutun und dich um etwas zu bitten. Und Jesus, wenn jemand unter uns ist und diese Heilsgewissheit noch nicht hat, diese Gewissheit, Jesus hat mich erlöst, Jesus hat mich errettet, ich gehöre zu Jesus, dann mache das durch deinen Heiligen Geist deutlich. Diese Person streckt sich nach dir aus und du bist da mit offenen Armen. Du bist bereit, diese Person zu empfangen und durch deinen Heiligen Geist in das Leben dieser Person hineinzukommen und ihr zu zeigen, du bist da, du bist ihr Herr und Gott, du vergibst, du nimmst sie an. Während wir die Augen geschlossen haben, ist ein besonderer Moment, wir halten die Augen geschlossen im Gebet und ich möchte einmal fragen, ist jemand hier? Ich möchte mit dir zusammen beten und dich unterstützen im Gebet, dann heb doch einmal die Hand. Wenn du Jesus Christus noch nicht persönlich in deinem Leben angenommen hast als Herrn und Gott, ist jemand da? Heb doch einfach jetzt die Hand und ich möchte gerne für dich beten. Jesus gelöscht, hast du vergeben, hast du auf dich genommen ans Kreuz. Und so wie du auferstanden bist und lebst, sollen auch wir auferstehen und leben. Und wir beten, dass das jeder erfasst, der hier diese Gemeinde ein- und ausgeht und geht. Und wir beten, dass mehr und mehr Menschen kommen, in diese Gemeinde hineinkommen, hineingeführt werden durch deinen Heiligen Geist und erfassen können, dass du sie erlöst und errettest. Danke, Jesus. Und wir beten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, dass du in uns sichtbarer bist, Jesus. Dass wir mehr in dieser übernatürlichen Welt, Gottes Welt, leben. Dass dein übernatürliches Wirken unser Leben mehr bestimmen kann. Und dass wir inspiriert und geleitet und getragen werden von deiner Gnade an jedem Tag. Wir beten das für unser Umfeld, für unsere Familien. Beten das für Menschen, mit denen wir auch in der nächsten Woche in Kontakt kommen, dass sie dich in uns sehen. Wir danken dir, Jesus, ganz bewusst für all die anderen Kirchen und Gemeinden und Werke hier in dieser Stadt, die auch dich, Jesus, im Mittelpunkt haben. Und gebe es uns, helfe uns dabei, die Menschen dieser Stadt für dich zu gewinnen, Jesus. Dass sie auch dieses neue Leben haben, dass sie auch in der Ewigkeit bei dir dabei sind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir wollen noch ein Lied singen. Jesus, wir erheben dich. In diesem Lied wollen wir das auch noch einmal festmachen. Und es war ja heute schon so einige Impulse, Gedanken da. Vielleicht dann oder nach dem Gottesdienst ist ja Möglichkeit, auch darauf zu reagieren. Und